Ja, ihr Lieben, ich freue mich, heute wieder einmal unter euch zu sein. Die Geschwister der Evangelischen Bibelgemeinschaft hier am Rande des Kassbergs an der Limbacher Straße neben dem ehemaligen Schuhreuter grüßen euch ganz herzlich heute zum Palmsonntag. Wir sind ja sehr miteinander verbunden, nicht nur familiär, Jan Steffen. Auch früher zu DDR-Zeiten sind viele Leute auch in unser Bibelheim gefahren. Auch da gibt es ein neues Gebäude, was im Entstehen ist. Und Julian und meine Frau Judith ist bei euch getauft worden. Also uns verbindet so einiges. Ich möchte heute zum Palmsonntag den dazugehörigen Text zum Einzug in Jerusalem lesen und das durch die Evangelien hindurch. Und diesem ging die Auferweckung des Lazarus voran. Dann beschlossen die Feinde Jesu seinen Tod und Jesus wurde noch von Maria gesalbt. Das ist also der Kontext. Dann wollte viel Volks natürlich Jesus und Lazarus sehen. Und so heißt es heute in Johannes 12. Des anderen Tages, da viel Volks, das aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus käme gen Jerusalem, nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand ein Eslein und ritt darauf. Wie denn geschrieben steht in Sacharja 9,9, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt reitend auf einem Eselfüllen. Und ergänzend aus Markus 11,7, und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Hände darauf, und er setzte sich darauf. Viele aber breiteten ihre Kleider auf den Weg, etliche hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg, und die vorne vorgingen und die hernachfolgten, schrien und sprachen: Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und Lukas 19 ergänzt in Vers 37, und da er nah hinzukam und zog den Ölberg herab, fing die ganze Haufe seiner Jünger fröhlich Gott zu loben an mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der, da kommt, ein König, in dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer im Volk sprachen zu ihm: Meister, strafe doch deine Jünger. Er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wo diese werden schweigen, so werden die Steine schreien. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt an und weinte über sie. Zitat Ende. Vierzig Tage geht die Passionszeit von Aschermittwoch bis Karsamstag und wir befinden uns im Gedenken und in der Betrachtung des Leidens Christi. Und da geht es, wie wir es heute gesehen haben, vom Hosianna-Rufen, dann bald schnurstracks zum Leid der Ablehnung, worüber Jesus auch weint. Das Leid begegnet uns heute in zweierlei Hinsicht. Zum einen hat Jesus das Kreuz vor Augen, wo er sich in seiner Bangigkeit auch an seinen Vater in Matthäus 26, 39 gewandt hat. Ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Zitat Ende. Zum anderen sehen wir, wie Jesus Leid trägt über die Menschen in Jerusalem. Er weint. Und wir dürfen uns vergegenwärtigen, dass Jesus leidet, damit wir von unserem Leid frei werden. So ist das Hosianna-Rufen nicht nur eine jubelvolle Begrüßung, sondern hebräisch auch ein flehender Ruf an einen Gott und König, wörtlich übersetzt, hilf doch bitte oder rette uns. Hosianna geht darüber hinaus in seiner hebräischen Wurzel Hoshianna auf den Namen Jesus, Yeshua, gleich Rettung zurück. Hosianna, hilf, rette uns. Wovon, dürfen wir uns fragen? Wovon? Wer damals die Vertreibung der verhassten römischen Besatzung vor Augen hatte, wurde doch spätestens am Karfreitag bitter enttäuscht. Wovon denn nun Rettung? Und manche fragen sich, mit Jesus ging ja seinerzeit bis heute kalendarisch durchaus eine Zeitenwende einher. Aber seitdem hat sich doch nicht viel verändert in der Welt. Leid und Krieg wie damals sind geblieben. Auch wir Christen werden angesichts des so nahen Krieges in der Ukraine, auch im Hinblick auf Butscha, mit Fragen konfrontiert. Wo ist euer Gott? Und ich habe mir die Frage gestellt, wie geht Gott mit Krieg und Leid um? Und wie geht das alles mit einem liebenden, bitte mal weiter zweimal, mit einem liebenden Gott zusammen? Schaltet ihr mal bitte die nächste Seite. Ja, wie geht das mit einem liebenden Gott nun zusammen? Könnte das Leid Gott aus dieser Welt schaffen? Das nächste bitte. Und da gibt es aus der Logik heraus 4 Aussagen. Bitte. Und da heißt es, tja, A, will Gott das Leid beseitigen, aber er kann es nicht. Ich sag mal, wer ist dafür? Nee, ich sehe schon, ihr vertraut da eurem Gott mehr. Ja. Also er kann mehr. Oder aber B, weiter. Er kann es, aber er will es nicht. Wer ist dafür? Auch keiner. Oder C, weiter. Er kann es nicht und er will es auch nicht. Wer ist dafür? Oder D, weiter. Er kann es und er will es. Wer ist dafür? Ja, auch falsch. Das Thema ist ganz einfach. Richtig ist hier B. Er kann es, natürlich, er ist Gott, aber er will es nicht. Warum? Wir haben doch einen liebenden Gott. Warum will er das nicht? Er kann es, aber er will es nicht, weil er uns Menschen liebt. Ja. Wie geht das zusammen? Ja, Gott müsste, wenn er das Leid aus der Welt schaffen wollte, ja, in aller Konsequenz auch die Ursache beseitigen. Und die Ursache ist die Sünde, die Abkehr, Auflehnung gegenüber Gott. Und diese hängt ja ursächlich mit dem Menschen zusammen. Also die Konsequenz wäre, wenn Gott heute das Leid aus der Welt bringen wollte, er müsste die Menschen abschaffen. Also ich sag mal zweite Sintflut zum Beispiel. Aber das steht ja Gott selbst wieder entgegen. Ihr wisst ja, er hat versprochen mit seinem Siegel, was wir als Regenbogen wahrnehmen, indem er nach der Sintflut einen Bund mit dem Menschen schloss in 1. Mose 8, 21. Da heißt es, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Und ich füge noch ein, obwohl, und dort spricht Gott dann weiter, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf. Zitat Ende. Er hat's gewusst. Christopher, mein großer Sohn, war also mit dem zweiten Konvoi, die da losgefahren sind, seinerzeit an die polnische Grenze gefahren aus Chemnitz und hat Ukraine auf dem Grenzstrich dann viele Dinge übergeben. Und er sagte, es schien die Sonne. Völlig unwirklich. Es schien die Sonne. Und ich musste so dran denken, ja, Gott lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Gott liebt den Menschen so sehr, dass er immer noch Raum gibt zur Gnade, zur Möglichkeit einer Umkehr. Also er will nicht das Leid beseitigen, weil er will, dass noch viele Menschen gerettet werden und zur Umkehr kommen und zur Erkenntnis der Wahrheit. Nämlich, dass Jesus durch seinen Opfertod am Kreuz eine Tür zum Vater, unserem Schöpfer, geöffnet hat. Jesus ist die Tür nach Hause. Also, Gott könnte das Leid natürlich abschaffen, er will es nicht. Natürlich begrenzt Gott Leid auch, dass wir uns nicht missverstehen. Er ist auch da und punktuell beseitigt er auch Leid, ohne Frage. Da spielt natürlich ein fürbittendes Gebet eine große Rolle, unbenommen. Aber das Leid eben direkt abzuschaffen, geht nicht. Ich habe es euch gerade erklärt, dem stehen diese Liebespläne Gottes einfach im Weg. Dass das Böse und das Leid dennoch ein Wesensmerkmal und Bestandteil dieser Welt ist, wird im Gleichnis vom Seemann deutlich. Dort wurde nämlich guter Samen gesät, heißt es im Wort, in Matthäus 13, 25. Und da aber die Leute schliefen, kam der Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen. Und die Knechte fragten ihn dann in Vers 28, sollen wir das Unkraut ausjäten, also das Böse wegnehmen aus der Welt? Und der Herr sagt, nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen ausraufet. Und in Vers 30 spricht der Herr weiter, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Zitat Ende. Der eine oder andere wundert sich, dass es seit Jesus auf dieser Welt augenscheinlich noch nicht besser geworden ist, weil beides wächst. Bis zur Ernte, beides. Das Gute, aber auch das Böse wächst und kommt damit zu seiner Ausreifung. Bitte mal die nächsten zwei Folien. Ja, hier habe ich euch mal eine Folie mitgebracht, die es vielleicht zu Hause nicht sehen können. Also es ist ein Erdkreis abgebildet. Und Steffen, was siehst du dort?
Engel.
Das war die richtige Entscheidung, weil ihr seht, das ist jetzt, ich erläutere das mal für alle, die das jetzt möglicherweise nicht sehen können im Video. Es sind Engel abgebildet, die dreireihig miteinander verknüpft sind, wie ein Scherenschnitt. Und überall da, wo die Kontur nicht Engel ist, ist eine dunkle Gestalt, das Böse, hier im Sinne einer Fledermaus abgebildet. Und das symbolisiert jetzt das Gute und das Böse. Ihr könnt mal weiterschalten einmal. Das ist jetzt genau, das ist das Böse und oben kommt das Gute. Das steht natürlich drüber. Und wenn ihr noch eine Folie weiterschaltet, dann wird das Böse kleiner. Warum? Weil ihr wisst ja, seinerzeit, als der Teufel und der Satan auf die Erde geworfen wurde, nahm er ein Drittel der Engel mit, Dämonen. Also ein Drittel nur, zwei Drittel sind mehr, also die sind noch da. Deswegen Aber das ist die Gemengelage auf der Welt. Das ist die Gemengelage, von der wir heute sprechen, die sich seither nicht theoretisch geändert hat, aber mit ganz anderen Vorzeichen durch Jesus einhergeht, weil, ihr seht das, die Engel sind da und wir dürfen uns an diese Lichtswelt halten. Die Frage ist natürlich, wir brauchen uns nicht zu wundern, dass Krieg und Dunkelheit sich so breit machen. Es soll uns aber erschüttern und aufrütteln, aber auch ermutigen, das Licht, diese frohe Botschaft, die hier ja auch zum Ausdruck kommt hier vorn, weiterzusagen, lasst euch versöhnen mit Gott, denn dazu ist noch Zeit. Deswegen ist diese Gemengelage da. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Rettung. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen und deswegen haben die Menschen beim Einzug in Jerusalem das Wort erfüllend geschrien. Hosianna, Herr, hilf und rette uns. So wurde Jesus uns und allen, die ihn annahmen, zum Heiland und Retter. Aber die Frage ist, warum tun sich so viele noch schwer damit, ihn anzunehmen? Warum ist die Gemengelage noch so, wie sie ist? Weil es an Bedürftigkeit mangelt, weil es an Sündenerkenntnis mangelt und ich sage das ohne Umschweife, das liegt auch an uns Christen, nicht? Die wir einen Auftrag haben, das bekannt zu machen. Und wir wissen ja, der Glaube kommt aus der Predigt. Ja, momentan erschreckt uns das nahe Kriegsgeschehen, denn Kriegsgeschehen gibt es ja überall auf der Welt und schon immer. Aber momentan erschreckt das uns, weil es so nahe ist. Und zum Glück haben wir hier noch Frieden, sagen wir. Wir haben ja noch Frieden, ein Glück. Ich habe mich gefragt, wo beginnt denn Krieg? Ist Frieden einfach nur Abwesenheit von Krieg? Haben wir wirklich Frieden? Krieg beginnt doch schon im Kleinen, schon in meinem Herzen. Es gibt Beziehungskriege, Unversöhnlichkeit, Rosenkrieg, Nachbarkrieg. Und unser Wortschatz kann wie ein ganzer Waffenschrank sein. Unser Ehepartner ist da oft ein guter Indikator. Und ich muss sagen, meine Frau spürt sogar die Feinheiten der Untertöne, wenn ich etwas sage und wie ich etwas sage. Und das ist auch gut so. Jeder darf und soll sich spiegeln. Die hohe Schule ist, wenn wir dann noch die Messlatte von 1. Korinther 13 an uns anlegen und die einzelnen Dinge durchdeklinieren, nicht zu prahlen, nicht verbissen zu sein, nicht verletzt sein und niemanden verletzen, geduldig und freundlich sein, niemanden etwas nachtragen, das heißt auch vergeben. Und ich will euch jetzt da nicht moralisch vorführen, ihr seid da ja bestens im Bilde. Am Ende zeigt es nur, wo wir stehen. Und wenn wir das merken, dann ist es ein guter Anfang, Bedürftigkeit wahrzunehmen. Aber das ist doch heute so uncool. Wer von euch will denn bedürftig sein? Ja, niemals. Wir haben doch alles in der Hand. Auf jeden Fall tun wir so. Sind geschminkt. Uns sieht niemand was an. Wir haben ein Problem, Hilfe anzunehmen. Allgemein, das ist menschlich. Und das geht schon bei den Kleinsten los. Und ihr habt ja gerade meine zwei Enkel hier vorne gesehen. Und wir wollten vorige Woche und haben das dann auch eine Mülltonnenverkleidung zusammenbauen. Und es war ein großes Paket gekommen. Und die zwei Enkel, die wollten das jetzt an den richtigen Platz bringen. Ja, und haben geschoben. Und ich habe mir das angeguckt und ich bin hin und so, nicht helfen, Opa, nicht. Nein, nein, das machen wir. Es ging aber nicht so vorwärts und dann bin ich vorn hin und habe so angefasst, nicht, Opa. Ich sage, nein, ich lenke nur. Ja, und dann habe ich sozusagen das doch dort mit hingebracht, wo es hin sollte. Und dann haben sie sich gefreut. Und dann am Donnerstag habe ich mit meiner Frau einen Film gesehen, so eine Hebammen-Serie, der eine oder andere kennt das vielleicht. Und da gab es ein behindertes Paar, was, also die Frau war schwanger, die ein Kind bekommen. Und ja, die wollten sich nicht helfen lassen. Die waren behindert und alle haben gesagt, die schaffen das nicht. Das endet in der Katastrophe. Und das haben die natürlich auch irgendwo gemerkt und gesagt, nein, 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 wir schaffen das. Ja, die waren so ein bisschen intelligenzgemindert. Wir schaffen das, haben die immer gesagt. Ja, und ja, wie wollte man das denen jetzt begreiflich machen? Und gesagt, ja, ich meine, die Hebamme hat gesagt, ja, super, dann wollen wir sie mal ein bisschen unterstützen. Und am Ende kam sie mit einem Babysimulator und gesagt, Mensch, hier, da könnt ihr euch gut vorbereiten. Nein, nein, das wollen wir nicht. Die hat das so verstanden, die Frau, das ist jetzt ein Test. Und wenn wir da durchfallen, dann nehmen sie uns das Baby weg. Oh, nein, sagt sie, ja, hier, aber nehmt das mal. Und der Mann war ganz offen und dann haben sie diesen Babysimulator genommen. Und am Ende, das schreit ja auch und hatten sie eine Uhr gehabt, wenn es rot wird, ist ganz schlecht und dergleichen. Und jedenfalls Windeln wechseln, schreien, Windeln wechseln, Fläschchen geben. Und die waren voll mit allem zu tun. Die konnten nicht mehr arbeiten gehen. Die gingen ja an sich auch arbeiten, aber es ging dann nicht mehr. Die waren gestresst. Und am Ende, in so einer hitzigen Situation, der Rauchmelder ging noch an, flog diese Babypuppe nach unten. Natürlich die Uhr rot. Versagt. Waren ganz bitter enttäuscht. Aber am Ende ging es noch gut aus. Sie haben Hilfe angenommen. Und in allererster Linie wollten sie Hilfe von der Mutter, von der eigenen Mutter. Also eigene Mutter geht gar nicht. Hilfe geht nicht annehmen, gar nicht. Und wir sind so ähnlich gestrickt. Und Hilfe annehmen heißt ja ein Stückchen auch, wenn Jesus uns die Hand reicht, ihm zu sagen, ja, ich brauche deine Hilfe. Und das brauche ich auch als Architekt. Hilfe von Jesus. Und Gott sucht in uns Beziehungen und diese Beziehung, die verändert uns dann. Und das ist, und da ist überhaupt gar kein Druck im Spiel, sondern einfach nur Liebe. Und weil diese Liebe so rein ist, so einnehmend, so überwältigend in Erscheinung tritt, macht sie etwas mit uns. Das ist so wie zum Beispiel, wenn ein unausstehlicher Mensch, ich sag mal vielleicht pubertierend, sich verliebt. Ja, wenn so ein unausstehlicher Mensch sich verliebt, dann verändert das einen Menschen. So ähnlich ist es dann auch bei Gott. Und meine Mama hat immer gesagt, also das, was eine Mutter nicht schafft in Jahren, schafft eine Frau in Tagen. Wenn es so ist, ja, aber das höre ich heute noch und da ist auch ein Stückchen was Wahres dran. Und so ist es dann auch bei Gott, der dich und mich sucht und im Licht seiner Liebe wird nach und nach der Makel, jeder Makel an mir so deutlich und das schmerzt. Aber über diesen Makel, was ja die Sünde bezeichnet, darf ich mich beugen, ich darf das zugeben, und einfach um Vergebung bitten. Herr, erneuere mich. Und das ist der Aspekt des Hilfeannehmens. Denn reinmachen und in dieser Weise sich verändern, das können wir nicht allein. Also wir können viel, wir können sogar mit dem Rauchen aufhören und in dieser oder jenen Weise auch sehr disziplinieren. Das können wir schon. Aber grundlegend mein Herz und mein Wesen zu ändern, das vermag ich nicht allein. Der Vorsatz, ich will es alleine schaffen, damit ich es allen einmal richtig zeigen kann, führt letztendlich in eine Sackgasse, wie bei dem behinderten Paar mit dem Babysimulator. Aber dieses Eingeständnis, ich schaffe es alleine nicht, ist zwar auch ein Stück Bankrotterklärung, aber genau an diesem Punkt reicht uns Gott durch Jesus die Hand und sagt, mein Kind, ich hab dich doch lieb. Ich nehme dich an. Ich nehme dich in meinen Arm. So wie du bist. Und die Gemeinschaft mit mir wird dich verändern. Also nicht vorher, du musst erst das und das. Und wenn du so richtig gut bist, na, dann kannst du dich mal vorstellen bei mir. Sondern Jesus macht den ersten Schritt auf dich und mich zu. Er wird mich verändern, weil mein Blut dich reinmacht, sagt Jesus zu mir. Vertrau mir, was ja heißt, glaube an mich. Man sagt von alten Ehepaaren auch, dass sie sich immer ähnlicher werden. Manchmal auch äußerlich. Ja. Und genau das ist das Thema, dass wir, wenn wir mit Gott und Jesus unterwegs sind, ihm immer ähnlicher werden, angenehmer, dankbarer, liebevoller und bereit, diese wunderbare Botschaft der Errettung und der Lösung dann noch weiterzugeben. Damit noch viele in diesen Genuss dieser Freiheit und der persönlichen Beziehung zu unserem Schöpfer und Gott finden. Ich möchte den Bogen in unser Wort wieder zurückspannen. Jesus hält Einzug in Jerusalem und wird gefeiert. Jesus weint über die verstockten Herzen. Die Hosianna-Rufe wechseln bald in kreuziget ihn, kreuziget ihn. Ich habe mich gefragt, wie kann denn der Palmsonntag mit seiner Geschichte für uns ganz persönlich erfahrbar werden? Ich möchte euch ein Stück Raum geben, jetzt selbst darüber nachzudenken, wie es wäre, wenn Jesus nicht vor Jerusalem, sondern mit seinen Nägelmalen vor deiner Herzenstür steht. Was würdest du ihm jetzt zurufen? Könnte er freudig bei dir Einzug halten? Müsstest du jetzt schnell noch aufräumen in deinem Leben? Also bei uns zu Hause ist es so, wenn wir Besuch bekommen, dann schließe ich erstmal mein Arbeitszimmer zu. Jesus kommt nicht, um dich zu kontrollieren. Das war das Bangen des behinderten Paars. Die wollen uns kontrollieren. Jesus kommt nicht, um dich zu kontrollieren. Er will dich einfach in seine Arme nehmen und dich seinen Frieden spüren lassen. Er will eine echte Beziehung mit dir als Freund, als Bruder oder zusammen mit seinem Vater pflegen. Also keine Eintagsfliege. Er sagt, ich reich dir meine Hand, komm heim. Und in seiner liebevollen Nähe, dort veränderst du dich dann. Wie eben so ein altes Ehepaar sich verändert, so veränderst du dich dann in sein Bild. Du wirst Jesus immer ähnlicher. Und das ist ein Prozess. Und von diesem Prozess darfst du Zeugnis geben und anderen ein Licht sein. Dazu hat dich Gott berufen und dazu segnet er dich, also heute mit deinen Worten zu sprechen. Heute schickt dich der Himmel. Amen.
Vielen Dank für dein Wort, was du uns ausgeteilt hast. Und ich würde uns einfach noch kurz Zeit geben, auch mal drüber nachzudenken. Und es wäre auch schön, wenn vielleicht dann noch ein oder zwei von euch beten würden und ein Stück Antwort geben würden auf das, was uns jetzt bewegt.